Ich war 7 Jahre alt, als mein Leben endete. Zumindest das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Es war eine jener herbstlichen Nächte, in denen das Haus zu atmen schien. Jeder Balken knackte, jedes Fenster ächzte unter dem Wind, der wie ein Flüstern durch die Ritzen strich. Ich erinnere mich noch genau an das gelbliche Licht meines Nachtlichts, das die Schatten an den Wänden wie lebendige Wesen tanzen ließ. Ich war bereits schweißgebadet, als ich von einem fernen, gequälten Schrei aus dem Schlaf gerissen wurde. Es war die Stimme meiner Mutter. Saskia. Zunächst dachte ich, es sei ein Albtraum. Aber dann kam der zweite Schrei. Noch schriller. Noch verzweifelter. Dann Stille. Eine unheimliche, absolute Stille, wie sie nur auf das Ende eines Lebens folgen kann. Ich saß regungslos in meinem Bett, den kleinen silbernen Anhänger fest umklammert, den mein Vater mir gegeben hatte. Es war ein Kreuz, glänzend und kühl. Viorich hatte immer darauf bestanden, dass ich es trug, vor allem nachts. Er hasst Silber, Kazimir, und das Licht. Halte dich daran, ganz gleich, was passiert. Die Tür zu meinem Zimmer öffnete sich langsam. Kein Knarren, kein Geräusch, einfach nur ein leises Klicken der Klinke. Mein Vater trat ein. Sein weißes Hemd und die hellen Jeans waren mit dunklen, unregelmäßigen Flecken bedeckt. Erst später verstand ich, dass es Blut war. Das Blut meiner Mutter. Sie ist tot, sagte er ohne jedes Gefühl in der Stimme. Seine Augen wirkten, als sähen sie durch mich hindurch. Leere Augen. Tote Augen. Der Nachtmann hat sie geholt, Kazimir. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Mein Herz hämmerte in meiner Brust wie ein Tier in einem Käfig. Was meinst du damit? Meine Stimme klang kaum mehr als ein Flüstern. Sie werden sagen, ich war es, dass ich sie getötet habe. Aber das stimmt nicht. Er war es. Der Nachtmann. Und er wird auch dich holen, wenn du nicht vorsichtig bist. Ich roch es jetzt. Etwas in der Luft hatte sich verändert. Ein metallischer Geruch, süßlich und doch scharf, wie rostiger Stahl und verdorbene Milch. Es war der Geruch des Todes. Und er klebte an meinem Vater wie ein unsichtbares Tuch. Sie hat die Regeln gebrochen, sagte er schließlich, als ob das alles erklärte. Sie hat die Taschenlampe nicht benutzt. Sie hat das Licht ausgemacht. Und dann ist sie zu weit gegangen, hinaus aus dem Schutz, hinaus aus dem Licht. Ich schluckte hart. Die Regeln, wiederholte ich, als müsste ich mich selbst daran erinnern. Silber tragen und immer ein Licht anlassen. Viorich nickte langsam. Der Nachtmann hasst Reinheit. Er lebt in der Dunkelheit. Er ist Dunkelheit. Und wenn du einmal in seinem Schatten stehst, gibt es kein Zurück mehr. Ich wusste nicht, ob ich weinen sollte oder schreien. Alles in mir schrie nach Flucht, aber mein Körper gehorchte nicht. Mein Vater kam näher und kniete sich neben mein Bett. Ich spürte seine kalte Hand an meiner Wange. Er sah mich mit einem Ausdruck an, den ich nie vergessen werde. Es war keine Liebe. Es war Reue. Du musst überleben, Kazimir. Du musst es besser machen als wir. Dann hörte ich sie, die Sirenen, laut und näher kommend. Mein Vater blickte zur Tür. Die Nachbarn haben es gehört. Sie kommen jetzt, aber sie verstehen das nicht. Niemand versteht es. Er griff in seine Tasche und holte eine kleine Taschenlampe hervor. Blut befleckte ihre Oberfläche. Behalte sie bei dir. Lass sie nie aus deiner Nähe. Es wird Nächte geben, in denen sie das Einzige ist, was dich retten kann. Dann stand er auf und verließ mein Zimmer. So ruhig, als würde er nur kurz die Zeitung holen. Ich hörte, wie er langsam die Treppe hinabstieg. Unten begann jemand, gegen die Tür zu hämmern. Stimmen riefen Befehle. Ich zitterte am ganzen Körper, die Taschenlampe in einer Hand, das Silberkreuz in der anderen. Die Minuten dehnten sich zu Stunden, bis zwei Polizisten in mein Zimmer traten. Ihre grellen Taschenlampen blendeten mich und ich wich zurück wie ein Tier. Ich brachte kein Wort heraus, nur ein Nicken, als man mich fragte, ob es mir gut ginge. Einer der Beamten blieb bei mir, der andere durchsuchte das Haus. Gemeinsam verließen wir mein Zimmer und als wir an dem Schlafzimmer meiner Eltern vorbeikamen, fiel mein Blick unweigerlich hinein. Blut. Überall. Auf dem Boden. An den Wänden. Und vor allem vor dem offenen Kleiderschrank eine Pfütze, so dunkelrot, dass sie schwarz wirkte im Licht der Taschenlampen. Doch das war nicht das Schlimmste. Etwas bewegte sich im Schrank. Etwas Unmenschliches. Lange, spinnenartige Gliedmaßen glitten über den Boden. Der Schatten war so tiefschwarz, dass er das Licht zu verschlucken schien. Ich zeigte mit zitternder Hand in den Raum, unfähig, ein Wort zu sagen. Der Polizist drehte sich blitzschnell um, sein Gesicht erst verwundert, dann erschrocken. Der Kleiderschrank schloss sich mit einem Knall, so laut wie ein Pistolenschuss.
»Was zur Hölle?« murmelte der Beamte und zog seine Waffe. »Kommen Sie raus! Polizei! Hände hoch!«
Nichts. Kein Laut. Kein Atem. Er funkte seinen Kollegen, aber erhielt nur Rauschen. Dann ein Kichern. Verzerrt. Gurgelnd. Abartig. Ich flüsterte, »Der Nachtmann!« Der Polizist wurde kreidebleich. »Bleib hinter mir«, sagte er leise. Doch ich wusste, es war zu spät. Der Nachtmann war bereits hier. Der Flur lag in bedrückender Dunkelheit, nur gebrochen vom stroboskopartigen Zucken der Taschenlampen. Der Polizist, der bei mir geblieben war, Officer Nolan Reyes, wie ich später erfuhr, stand zitternd mit gezückter Waffe vor der Tür des Schlafzimmers. Seine Lippen murmelten etwas Unverständliches, vielleicht ein Gebet oder bloße Verzweiflung in Worten. In seinem Blick lag keine Autorität mehr, nur Angst. »Geh sofort die Treppe hinunter, Kazimir«, flüsterte er heiser und warf mir einen kurzen, intensiven Blick zu. »Wenn du draußen jemanden siehst, sag, dass sie sofort Verstärkung schicken sollen, verstanden?« Ich nickte. Mein Körper war noch immer wie aus Gummi, zitternd und kalt, aber irgendwie schaffte ich es, meine Beine in Bewegung zu setzen. Ich war kaum 5 Schritte gegangen, da hörte ich hinter mir das Knarren der Schranktür, ganz langsam, als würde jemand absichtlich jedes Geräusch betonen. Ein Flüstern folgte. Kein menschliches Flüstern, sondern ein schabendes, schleimiges Geräusch, wie feuchte Finger, die über Glas kratzen. Dann der Schrei. Officer Reyes brüllte auf, sich aus Sosas. Nicht vor Wut, sondern mit einer Verzweiflung, die in den Ohren brannte. Ich drehte mich nicht um. Ich rannte. Ich rannte die Treppe hinunter, stolperte über die untersten Stufen und landete schwer auf dem Holzboden des Flurs. Mein linker Arm schmerzte, aber ich ließ die Taschenlampe nicht los. Ich öffnete die Haustür, oder versuchte es, sie war verriegelt, mit einer Kette. Mit bebenden Fingern zog ich sie zurück, warf die Tür auf und trat in die kühle Herbstnacht. Draußen schien alles falsch. 2 Polizeiwagen standen mit eingeschaltetem Blaulicht am Straßenrand. Die roten und blauen Lichter warfen unnatürliche Schatten auf die Häuserfassaden, ließen Bäume zittern und Fenster wie tote Augen wirken. Doch von den anderen Beamten war nichts zu sehen. Keine Stimmen, kein Funkgerät. Nur das leise, stetige Pulsieren der Lichter. »Papa«, rief ich in die Nacht. »Papa, bist du hier?« Nichts. Ich trat auf den Gehweg hinaus, barfuß, mit schmutzigen Fußsohlen, zitternd vor Kälte und Angst. Als ich mich den Wagen näherte, sah ich plötzlich eine Gestalt im Eingang taumeln. Es war der andere Polizist, Officer Hamza Orellana. Aber er war nicht mehr derselbe. Seine Uniform war zerfetzt, Blut sickerte aus einer großen Wunde an seinem Bauch. Seine Hände hielten krampfhaft die heraushängenden Därme zusammen, wie ein Kind, das versucht, ein geplatztes Kuscheltier zu flicken. »Hilfe«, röchelte er. »Er ist noch hier!« Ich wich zurück, stolperte gegen die kühle Haube eines Streifenwagens. Officer Orellana zog ein Funkgerät von seinem Gürtel und hielt es mir entgegen. Blut tropfte von seinem Kinn. Ich zögerte. Jeder Instinkt in mir schrie, davonzulaufen. Doch ich griff nach dem Gerät. In dem Moment packte er mein Handgelenk. Eisig kalt war seine Haut. Ich sah auf ihn herab, und was ich sah, ließ mich schreien. Seine menschliche Fassade begann zu bröckeln. Haut fiel ab wie verbranntes Papier. Darunter kam etwas Dünnes, Spindelartiges zum Vorschein. Knochenfarben und unnatürlich lang. Es war nicht mehr Officer Orellana. Es war der Nachtmann. Er erhob sich, größer als jeder Mensch. Seine Haut war schwarz wie Kohle, aber glänzte wie Öl. In der Mitte seines schmalen, deformierten Kopfes glühte ein einziges rotes Auge. Kein Lid, kein Pupillenreflex, nur Wahnsinn. Ich konnte nicht wegrennen. Ich konnte nicht schreien. In mir war nur Leere. Und dann erinnerte ich mich. Die Regeln. Meine Hand zuckte instinktiv in meine Hosentasche, wo ich die kleine Taschenlampe noch immer trug. Ich schaltete sie ein, richtete sie direkt auf das rote Auge. Der Nachtmann brüllte. Ein Laut, der nicht von dieser Welt war. Die Haut an seinem Gesicht begann zu blasen, dann zu reißen. Dunkle Flüssigkeit tropfte auf den Asphalt, brennend und zischend. Er fuhr zurück, riss seine spinnenartigen Gidina. Lieder von mir los und verschwand in einem Schatten, der zuvor nicht existiert hatte. Ich stand allein auf der Straße, das Licht der Taschenlampe flackerte. Irgendwo in der Ferne hörte ich wieder Sirenen, diesmal näher, diesmal echt. Die Welt um mich wirkte wieder echter. Ich fiel auf die Knie, meine Beine gaben nach, Tränen mischten sich mit Schweiß auf meinem Gesicht. Ich hatte überlebt. Nicht, weil ich mutig war, sondern weil ich die Regeln befolgt hatte. Silber, Licht und niemals in die Dunkelheit treten. Doch selbst als ich im Krankenhaus lag, meine Haut verkrustet von Schrammen, wusste ich, das war nicht vorbei. Nicht einmal ansatzweise. Der Nachtmann hatte mich gesehen. Und jetzt wusste er meinen Namen. Es war tief in der Nacht, als ich wieder zu mir kam. Nicht in einem Krankenbett, wie ich erwartet hatte, sondern auf der Rückbank eines Polizeiwagens. Ein Sanitäter hatte mich notdürftig verbunden, doch mein Blick war starr auf das Haus gerichtet, aus dem ich gerade erst lebend entkommen war. Das Haus meiner Kindheit. Mein Zuhause. Jetzt ein Ort des Grauens. Die Tür stand noch offen. Der Flur wirkte leer. Kein Laut, kein Schatten, keine Bewegung. Und doch wusste ich, dass er noch dort war. Der Nachtmann. Er war nicht verschwunden. Er war nur zurückgewichen. Zurück in den Winkel, aus dem er gekommen war. Beobachtend. Wartend. Ein Polizist. Einer, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, setzte sich auf den Fahrersitz. Seine Miene war angespannt. Seine Augen starrten durch die Windschutzscheibe, als würde er etwas am Horizont erwarten. Doch der Himmel war leer. Keine Sterne, kein Mond. Nur Dunkelheit, dichter und schwerer als je zuvor. »Bist du Kazimir?« fragte er leise. Ich nickte. Meine Stimme war mir noch nicht zurückgekehrt. »Du hattest Glück«, murmelte er und drehte den Zündschlüssel. Der Motor sprang nicht an, nur ein leises Klicken. Noch einmal. Wieder nichts. Der Polizist fluchte leise, dann stieg er aus. »Ich hole Hilfe«, sagte er und verschwand in der Dunkelheit. Ich blieb zurück. Allein. Und dann kam das Flüstern. Zuerst war es kaum hörbar. Ein Wispern, kaum mehr als das Rascheln von Laub im Wind. Doch es wuchs, wurde lauter, näher. Ich erkannte die Stimme. Sie war nicht menschlich. Sie war schleppend, rau, als würde sie über gebrochene Knochen kriechen. »Kazimir!« Mein Herz setzte aus. Ich sah mich hektisch im Wagen um, aber die Türen waren verriegelt. Ich schaltete die Taschenlampe ein, hielt sie gegen die Fenster. Der Lichtkegel durchschnitt die Nacht, doch zeigte nichts als Nebel und Schatten. Dann bewegte sich etwas. Im Rückspiegel. Etwas Großes. Etwas Langes. Etwas, das nicht in dieses Auto gehörte. Ich wirbelte herum, doch der Rücksitz war leer. Meine Gedanken überschlugen sich. War es nur Einbildung oder war er bereits hier? In dem Moment hörte ich ein dumpfes Klopfen, direkt hinter meinem Ohr. Ich drehte mich langsam zur Fensterscheibe neben mir. Da war er. Sein Gesicht war so nah, dass nur das Glas uns trennte. Die Haut war rissig, schwarz wie verbrannte Erde. Aus dem Schädel ragten keine Haare, nur Furchen, die sich wie Adern aus Schatten zogen. Und dieses Auge, blutrot, starr, hypnotisch. Ich schrie auf, sprang nach vorn auf den Vordersitz und warf die Taschenlampe gegen die Scheibe. Das Licht blendete ihn, ließ Rauch aufsteigen. Er fauchte, ein gurgelnder Laut wie von einem sterbenden Tier, und wich zurück. Die Scheibe war jetzt beschlagen, von innen. Ich verstand, er war nicht draußen gewesen. Er war drinnen. Ich riss die hintere Tür auf, stolperte ins Freie, fiel auf das nasse Gras. Die Luft roch nach Kupfer, nach verbrannter Haut und altem Eisen. Ich kroch vom Auto weg, blickte zurück. Der Wagen war leer. Doch auf der Rückbank lag ein Stück Stoff, zerfetzt und dunkelrot. Es war die Uniform von Officer Orellana. Ich fühlte, wie sich mein Magen verkrampfte. Ich kotzte ins Gras, zitternd, während meine Taschenlampe flackerte. Dann kam das Licht zurück. Die Straßenlaternen gingen eine nach der anderen wieder an, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte. Die Häuser leuchteten schwach aus ihren Fenstern. Der Wind ließ nach. Die Geräusche der Nacht kehrten zurück. Das Zirpen von Grillen, das Rauschen der Blätter, das entfernte Bellen eines Hundes. War es vorbei? Nein. Ich wusste, es war nur eine Pause. Denn ich hatte ihn gesehen. Richtig gesehen. Nicht mehr nur als Schatten in der Dunkelheit, sondern als Wesen aus einer anderen Realität. Der Blick in sein Auge hatte mir Dinge gezeigt, die nicht von dieser Welt waren. Ich hatte seinen Abgrund gesehen und er hatte mich gesehen. Ich war kein Kind mehr. Ich war Zeuge und ich war markiert. Von diesem Moment an war mir klar, der Nachtmann wollte mich nicht nur töten. Er wollte mich brechen. Er wollte mich in seine Welt ziehen. Dorthin, wo das Licht nicht reicht. Dorthin, wo Regeln bedeutungslos werden. Aber ich kannte die Regeln und ich hatte vor, neue zu lernen. Es vergingen viele Jahre, doch die Ereignisse jener Nacht ließen mich nie los. Ich zog mit Verwandten in eine andere Stadt, ging zur Schule, lernte zu schweigen. Niemand sprach über den Mord. Niemand sprach über Officer Race, der nie wiedergefunden wurde, oder über Officer Orellana, dessen Überreste sich in nichts auflösten. Für die Behörden war es ein tragischer Einzelfall, eine grausame Familiengeschichte, abgeschlossen in einem Akt der Gewalt und Wahnsinn. Doch ich wusste es besser. Der Nachtmann lebte. Und er hatte mich nicht vergessen. Ich befolgte Vioriks Regeln gewissenhaft. Jede Nacht trug ich meinen silbernen Anhänger. Ich schlief nie ohne mindestens zwei Lichtquellen. Eine Taschenlampe unter dem Kopfkissen, eine batteriebetriebene Laterne auf dem Nachttisch. Selbst als Teenager, als andere Jugendliche sich über Geistergeschichten lustig machten, blieb ich wachsam. Denn manchmal, mitten in der Nacht, wenn ich glaubte, allein zu sein, spürte ich ihn. Einen Schatten, der sich nicht bewegen sollte, einen kalten Luftzug aus einem geschlossenen Schrank, ein leises Flüstern direkt neben meinem Ohr. Eines Nachts, ich war inzwischen 21 Jahre alt, wachte ich auf. Die Taschenlampe unter meinem Kopfkissen war kalt, kein Licht. Die Laterne auf dem Nachttisch flackerte nur noch schwach. Ich sprang auf, atmete schwer. Die Birne war zerbrochen, die Batterien leer. Das war kein Zufall. Ich griff nach meiner Reservetaschenlampe, doch auch sie war tot. Der Raum lag in nahezu vollständiger Dunkelheit, nur das fahle Licht des Mondes fiel durch die schmalen Jalousien. Ich hörte ein Klopfen, nicht an der Tür, an der Wand. Ich stand wie gelähmt. Dann ein zweites Klopfen, langsam, langgezogen, wie eine knöcherne Hand, die über Putz streicht.
Ich wandte mich zur Wand, die zur Straße zeigte, und trat vorsichtig näher. Das Klopfen hörte auf. Dann war da ein Flüstern. Direkt hinter mir. Zeit! Ich drehte mich ruckartig um, doch da war nichts. Nur mein Spiegel. Und darin mein Zimmer. Leer. Unverändert. Aber das Spiegelbild bewegte sich nicht synchron mit mir. Es stand still. Während ich langsam zurückwich, bewegte sich mein Abbild weiter. Es neigte den Kopf. Das Gesicht verschwamm. Dann zwei glühende, rote Augen im Spiegel. Ich schrie, warf die Taschenlampe, die ich noch immer in der Hand hielt, gegen das Glas. Es zersprang in tausend Splitter. Als sie zu Boden fielen, war das Zimmer wieder dunkel. Still. Doch ich spürte es. Etwas war anders. Ich trat hinaus auf den Flur. Doch der Flur war nicht mehr mein Flur. Die Tapeten waren alt, fleckig, der Teppich zerrissen. Die Luft roch nach Schimmel, Eisen und Asche. Ich ging vorsichtig weiter. Alles wirkte vertraut und doch vollkommen verändert. Die Fenster waren blind, als wären sie mit schwarzem Tuch verhängt. Kein Licht von draußen, kein Geräusch, keine Menschen. Ich öffnete die Haustür. Die Welt war fort. Was vor mir lag, war keine Stadt, wie ich sie kannte. Die Straßen waren leer, von Ruß bedeckt, die Gebäude schief, wie bei einem Erdbeben. Stromleitungen hingen lose wie Spinnenweben, zitterten ohne Wind. Über allem spannte sich ein Himmel so schwarz, dass es keine Sterne gab, nur ein pulsierendes, rotes Glimmen in der Ferne. Die Stadt war tot. Und doch, sie atmete. Ich lief los. Die Straßen wirkten unendlich. Kein Ortsschild, keine Menschen, keine Tiere. Nur Gebäude, leer, zerfallen, ihre Fenster wie Augen, die mich beobachteten. Überall der Geruch von verbranntem Fleisch. Dann hörte ich ihn, den Nachtmann. Seine Stimme war kein Laut. Sie war ein Gefühl, ein Sog in der Magengrube, ein Druck auf der Brust, ein Zischen im Ohr, als würde mir jemand mit heißem Atem Worte ins Hirn brennen. »Du bist hier. Endlich!« Ich rannte. Planlos. Nur weg. Weg von allem. Doch wohin sollte man laufen, wenn man bereits in der Falle war? Straße um Straße verging. Kein Anfang, kein Ende. Nur Schatten. Ich sah Bewegungen in den Fenstern. Finger, die aus Mauern ragten. Augen, die im Boden blinkten. Die Realität war gebrochen. Ich begriff, ich war nicht mehr in meiner Welt. Der Nachtmann hatte mich hineingezogen, in seine Welt. Die schwarze Stadt war sein Jagdrevier. Ich versteckte mich in einer alten Telefonzelle. Das Glas war rissig, die Tür nur noch an einem einzigen Scharnier befestigt. Ich schob sie vorsichtig zu. Mein Atem war flach. Meine Gedanken kreisten nur um ein Wort: Überleben. Der Nachtmann durchstreifte diese Stadt. Und ich war seine Beute. Doch ich erinnerte mich an etwas, das mein Vater gesagt hatte. Er zeigt dir seine Welt nur, wenn er dich will. Und wenn du einmal drinnen bist, kannst du ihn verletzen. Ich blickte auf meine zitternden Hände. Wenn ich hier war, wirklich hier, dann war das vielleicht meine einzige Chance. Meine einzige Gelegenheit, diesen Fluch zu beenden. Aber ich musste vorbereitet sein. Und vor allem, ich musste ihn verstehen. Denn dies war nicht nur ein Ort. Dies war der Blick in seine Seele. Und sie war tiefer und dunkler als alles, was ich je gekannt hatte. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich durch die schwarze Stadt geirrt war. Vielleicht waren es Tage. Vielleicht nur Minuten. Die Zeit funktionierte hier anders. Es gab keine Sonne. Keinen Wechsel von Licht und Dunkelheit, nur ein endloses Zwielicht aus Rauch, Asche und einem rötlichen Schimmer, der aus einer Richtung kam, die keinen Ursprung zu haben schien. Mein Magen knurrte, meine Lippen waren aufgesprungen, Durst brannte in meiner Kehle. Doch das war nebensächlich. Das Überleben war nicht mehr bloß physisch. Es war ein Kampf um den Verstand.
Ich irrte durch diese verfallene Nachbildung meiner Heimatstadt, deren Straßen sich endlos zu wiederholen schienen. Jede Kreuzung sah aus wie die vorherige. Jeder Hauseingang wirkte bekannt, aber leer, kalt, falsch. Türen führten ins Nichts. Fenster gaben den Blick auf schwarze Innenräume frei, in denen Schatten lebendig flackerten. Ich spürte, wie ich langsam Teil dieser Welt wurde. Mein Atem hinterließ keinen Dunst mehr. Meine Schritte hallten nicht länger. Ich fragte mich, ob ich noch lebendig war. An einer Straßenkreuzung blieb ich stehen. Vier Wege, alle identisch. Doch etwas war anders. Eine der Straßen war plötzlich hell. Nicht freundlich hell, sondern von einem unnatürlichen, zuckenden Licht erfüllt, wie von zerbrechenden Neonröhren. Ich folgte dem Licht, zu schwach, um Widerstand zu leisten, und getrieben von dem Gefühl, dass mich dort entweder Erlösung oder endgültiger Wahnsinn erwartete. Der Weg führte mich zu einem alten Haus. Ich kannte es, es war das Haus meiner Kindheit. Das Haus, in dem meine Mutter gestorben war. Nur, es stand hier in dieser toten Stadt, ohne Übergang, ohne Erklärung. Die Fassade war von Ruß geschwärzt, die Fenster zerborsten. Ich näherte mich vorsichtig der Eingangstür. Sie war nur angelehnt. Ich stieß sie auf. Innen war es still. Kein Laut. Keine Bewegung. Die Möbel waren an denselben Stellen wie damals. Das Sofa, der runde Couchtisch, die Lampe mit dem Sprung im Fuß. Aber alles war bedeckt von feiner Asche und die Luft war so schwer, dass ich das Gefühl hatte, durch Wasser zu gehen. Ich kroch förmlich durch die Räume, als würde jeder Schritt durch ein Meer aus Erinnerungen führen. Dann hörte ich es wieder. Ein Wispern, direkt über mir. Ich folgte dem Geräusch bis zur Treppe, die zum ersten Stock führte. Die Stufen knarrten nicht, als ich sie betrat. Kein Laut, obwohl ich sie mit meinem vollen Gewicht belastete. Als hätte ich mein Echo verloren. Ich kam in mein altes Kinderzimmer. Und dort saß ich. Oder vielmehr eine jüngere Version von mir selbst. 7 Jahre alt. Das Gesicht blass, Tränen verschmiert. In der einen Hand das silberne Kreuz, in der anderen die Taschenlampe. Ich trat einen Schritt näher, doch die Gestalt löste sich auf. Rauch, Nebel, Erinnerung. Es war eine Falle. Die Tür schlug hinter mir zu. Dann begannen die Wände zu atmen. Sie zogen sich zusammen und dehnten sich aus, als wären sie aus Fleisch. Ich drehte mich im Kreis, suchte nach einem Ausweg. Das Fenster? Vermauert. Die Tür? Verschwunden. Nur die Schatten bewegten sich noch. Lebendig. Hungrig. Dann trat er hervor. Der Nachtmann. Aus der Wand, als bestünde sie aus schwarzer Flüssigkeit. Er glitt heraus wie eine Spinne aus einem Riss im Universum. Seine Glieder waren lang und dünn, sein Torso verzerrt wie aus einem Albtraum geformt. In seinem Gesicht glomm nur das eine, rot leuchtende Auge. »Du bist schwach«, krächzte er. »Wie dein Vater, wie sie alle.« Ich hob die Taschenlampe, die ich noch immer bei mir trug, und richtete sie auf ihn. Das Licht flackerte, aber es funktionierte. Der Strahl traf ihn mitten ins Gesicht. Rauch stieg auf, seine Haut zischte, platzte auf. Schwarze Flüssigkeit trat aus. Er schrie. Ich nutzte die Gelegenheit, trat zurück, stolperte gegen das Bett. Unter der Matratze ertastete ich etwas. Hart, kalt. Vertraut. Ein zweites Kreuz aus Silber. Ich warf es ihm entgegen. Es traf ihn an der Schulter. Er taumelte, fiel zurück, verschmolz mit dem Schatten. Der Raum war wieder leer. Ein letzter Atemzug. Dann Licht. Echtes Licht. Ich sah es durch einen Spalt in der Wand. Tageslicht oder etwas anderes? Ich rannte darauf zu, riss an der Wand und sie gab nach. Ich stolperte hindurch und fiel. Fiel durch Schwärze, durch Zeit, durch Realität. Und dann war ich zurück. Ich lag am Rand einer Landstraße. Autos rasten an mir vorbei.
Ich hörte Stimmen, fühlte Hände auf meiner Haut. Blaulicht flackerte über meine geschlossenen Lider. Ich war wieder in der Welt der Lebenden. Doch etwas hatte ich dort gelassen. Und etwas hatte ich mitgebracht. In meinem Nacken brannte ein Abdruck. 5 fingerlange Male. Als Erinnerung oder als Mahnung. Und ich wusste, das war kein Ende. Es war eine Einladung. Es war Herbst, als ich beschloss, ihn zu besuchen. Die Bäume verloren ihre Blätter wie alte Geheimnisse, die der Wind hinaustrug in eine Welt, die längst vergessen hatte, was wirklich unter ihr lauerte. Ich war 39 Jahre alt, als ich wieder vor dem Ort stand, den ich mein halbes Leben gemieden hatte. Das Staatsgefängnis von Boren Hollow. Eine Festung aus Beton, umgeben von Zäunen aus rostigem Stacheldraht und Wachtürmen, die wie blinde Riesen in den bleigrauen Himmel starrten. Mein Herz schlug heftig, als ich durch den Eingang trat. Der Geruch nach altem Schweiß, Desinfektionsmittel und einer tiefer liegenden, nicht benennbaren Verzweiflung empfing mich wie ein alter Freund. Viorik Durell, mein Vater, war seit über 3 Jahrzehnten hier eingesperrt. Er war verurteilt worden wegen Mordes an meiner Mutter, Saskia. Doch ich wusste, besser als jeder andere, dass er unschuldig war. Die Wahrheit war nur zu schrecklich, um in einem Gerichtssaal ausgesprochen zu werden. Der Nachtmann hätte dort nur Gelächter geerntet. Ein Wärter führte mich schweigend durch die Korridore. Türen öffneten sich und schlossen sich hinter mir mit dumpfen, endgültigen Geräuschen. Schließlich erreichten wir den Besucherraum. Eine Trennscheibe aus dickem Panzerglas, ein altmodisches Telefon, 2 Metallstühle. Ich setzte mich. Gegenüber mein Vater, älter, mager. Sein Gesicht eingefallen, die Augen tief liegend, als hätte er seit Jahrzehnten in Dunkelheit gelebt. Als er mich sah, zuckte etwas in seinem Blick. Kein Erkennen, sondern eine Mischung aus Hoffnung und Angst. Langsam nahm er den Hörer ab. »Kazimir«, krächzte er. Seine Stimme war trocken, als hätte er seit Tagen nicht gesprochen. »Du hast ihn also gesehen?« Ich nickte nur. »Er war hier«, sagte ich. »Er hat mich geholt. In seine Stadt. Ich glaube, ich habe es geschafft, zurückzukommen. Aber er ist nicht tot.« Mein Vater lachte. Ein bitteres, ersticktes Geräusch, das mehr Schmerz als Humor enthielt. »Man stirbt nicht in seiner Welt«, flüsterte er. »Nicht wirklich. Er ist aus Schatten gemacht, Kazimir. Aus Angst. Aus Dingen, die wir nicht verstehen. Aber es gibt vielleicht einen Weg.« Ich beugte mich vor. »Du hast damals etwas gesagt. Über Feuer. Über seine Schwäche.« Vioritsch nickte langsam. Seine knochige Hand umklammerte den Hörer. »Feuer ist das Letzte, das ihn brennen lässt. Licht verjagt ihn. Silber verletzt ihn. Aber Feuer reinigt ihn. Mein Vater, dein Großvater, hat einmal gesagt, dass man ihn nur dann vernichten kann, wenn man ihn in seinem eigenen Reich verbrennt, wenn man seine Essenz entzündet. Aber keiner hat es je versucht. Alle sind geflohen.« Ich schluckte schwer. Das Bild von seinem Auge, diesem rotglühenden Wahnsinn, flammte in meinem Inneren auf. »Und du hast es nie versucht«, sagte ich leise. Viorik senkte den Blick. »Ich war ein Feigling. Ich habe deine Mutter nicht retten können. Ich habe dich allein gelassen. Ich hätte kämpfen müssen. Stattdessen habe ich mich hier eingesperrt.« Wir schwiegen. Dann hob ich langsam den Blick. »Ich habe einen Plan.« Sein Kopf zuckte leicht hoch. »Du willst ihn töten?« Ich nickte. »Ich bin ihm einmal entkommen. Ich weiß jetzt, wie man in seine Welt gelangt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dort zu sein. Und ich werde diesmal vorbereitet sein.« Mein Vater wirkte zum ersten Mal wach. Ein schwaches Leuchten trat in seine Augen, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte. »Dann tu es, Kazimir.«
Tu es für deine Mutter. Tu es für mich und für dich. Ich stand auf. Der Hörer knarzte in meiner Hand. Ich brauche nur eines von dir, sagte ich. Sag mir, wie ich seine Welt betreten kann. Ganz bewusst. Nicht durch Zufall, sondern mit Absicht. Vioric zögerte. Dann antwortete er langsam, als würde er jedes Wort aus einer anderen Realität hervorholen. Es beginnt immer mit dem Schrank, mit dem Ort, an dem es das erste Mal geschehen ist. Wenn du dort stehst, wenn es Nacht ist und wenn du bereit bist, wird er dich holen. Aber diesmal geh freiwillig und bring das Feuer mit. Ich verließ das Gefängnis mit bebenden Händen. Ich hatte die Antworten, die ich gesucht hatte, und ich wusste, was zu tun war. Der Albtraum war noch nicht vorbei, aber er hatte bald ein Ende. Die Rückfahrt aus dem Gefängnis verlief schweigend, doch in meinem Inneren tobte ein Sturm. Jeder Kilometer, der mich meinem Elternhaus näher brachte, ließ das Gewicht der Entscheidung schwerer auf mir lasten. Ich hatte beschlossen, dem Nachtmann nicht länger auszuweichen. Ich würde in seine Welt zurückkehren, nicht als Opfer, sondern als Jäger. Ich begann meine Vorbereitungen am nächsten Morgen. Zuerst kehrte ich in das alte Haus zurück, in dem meine Mutter gestorben war. Die Behörden hatten es nach dem Vorfall versiegelt, doch nach dem Tod meiner Tante, die als Erbin eingetragen war, war das Anwesen rechtlich an mich gefallen. Ich war seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt, das Dach halb eingestürzt. Aber das Schlafzimmer im ersten Stock, der Ort, an dem alles begonnen hatte, war noch da, unversehrt. Die Tür knarrte, als ich sie öffnete. Der Raum roch nach Staub, alter Farbe und etwas anderem, das mir sofort den Magen zusammenzog. Kaltem Metall, verbrannter Erde und Erinnerung. Ich stellte mich in die Mitte des Raumes und atmete tief ein. »Ich komme zurück«, flüsterte ich in die Dunkelheit, »aber diesmal nicht allein.« Mein erster Schritt war Information. Ich verbrachte mehrere Nächte in Online-Foren über Dämonologie, urbane Legenden und okkulte Wesen. Die meisten Einträge waren lächerlich, aber unter den wuchernden Mythen fand ich immer wieder dieselben Hinweise auf Wesen, die sich in Lichtlosigkeit nährten, die von Silber verletzt und von Feuer vernichtet werden konnten. Der Schatten unter dem Schrank, der Mann in der Wand, der Nachtdiener. Andere Namen, aber dieselben Merkmale. Dann kam die Logistik. Ich erinnerte mich an etwas, das ich in einem Nachrichtenbeitrag gelesen hatte, über militärische Flammenwerfer, die in den Vereinigten Staaten frei verkauft wurden. Und tatsächlich, mit ein paar Klicks, etwas Ersparnis und der richtigen Adresse hatte ich binnen weniger Tage einen XL-81 Flammenwerfer bestellt. Ein schwarzer, zylindrischer Tank, verbunden mit einem metallenen Handstück, das eher wie ein Gartenschlauch aussah, aber mit Napalm statt Wasser. Ich beschloss, das Brandmittel selbst herzustellen. Ich hatte in alten Militärdokumenten gelesen, dass eine Mischung aus Styropor, Katzenstreu und Benzin eine zähe, schwer löschbare Substanz ergeben konnte. Es dauerte mehrere Tage, Dutzende Liter zu mischen, umzurühren, die Konsistenz zu testen. Der Geruch war beißend, chemisch, aber genau richtig. Gleichzeitig brachte ich das Haus auf meine Rückkehr vor. Ich entfernte die Bretter von den Fenstern, installierte Bewegungsmelder, platzierte Notfalltaschenlampen in jedem Raum. Ich warf Matratzen und Möbel hinaus, bis nur noch das Nötigste blieb. Die alte Kleiderschranktür im Schlafzimmer ließ ich unangetastet. Sie war der Eingang. Ich wollte sie unverändert lassen. Ihr knarrendes Holz, die zerkratzten Griffe, sie war das Tor. Während der Dämmerung saß ich oft im Flur, direkt vor dem Zimmer. Ich sprach mit meiner Mutter, flüsterte in die Dunkelheit, als könnte sie mich hören. Vielleicht tat sie das. Vielleicht waren alle Opfer des Nachtmannes noch da, gefangen zwischen den Welten, wartend auf Rache. Der Tag, an dem ich bereit war, kam mit dem ersten Frost. Die Straßen lagen still. Nebel hing tief zwischen den kahlen Bäumen. Ich zog den Flammenwerfer an, prüfte die Dichtungen, testete den Zünder. Alles funktionierte. Ich hatte ihn mit einer Taschenlampe verletzt. Ich hatte ihn mit Silber vertrieben. Doch das war nie genug gewesen. Diesmal würde ich ihn brennen lassen. Ich trat ins Schlafzimmer. Alles war vorbereitet. Ich stellte mich vor den Schrank, zündete eine Kerze an und legte meine silberne Kette um den Hals. In der Hand hielt ich das Handstück des Flammenwerfers. Die Düse zeigte in Richtung Dunkelheit. »Ich komme«, flüsterte ich. Die Tür des Schranks begann sich zu öffnen. Langsam, knarrend. Der Raum wurde kälter. Schatten krochen über den Boden, tasteten sich an meine Füße heran. »Zeig dich«, zischte ich. »Ich habe keine Angst mehr.« Dann kam das Wispern. Zuerst aus der Tiefe des Schranks, dann von überall. Die Dunkelheit wurde dichter, wie Rauch, der unter Wasser zieht. Ich trat einen Schritt näher. Hinter der Tür wartete das Unbekannte. Ich atmete tief ein, die Finger fest um das Handstück geschlossen, und dann trat ich durch. Ich betrat seine Welt, nicht als Kind, nicht als Opfer, sondern als Feuer.
Als ich durch die geöffnete Tür des Schranks trat, fühlte sich der erste Schritt an wie das Durchqueren einer Membran, nicht aus Holz oder Stoff, sondern aus Zeit, Raum und Wahnsinn. Kälte schlug mir ins Gesicht, so intensiv, dass meine Haut im selben Moment zu brennen begann. Hinter mir knarrte das Holz ein letztes Mal, dann fiel die Tür zu. Mit einem dumpfen, endgültigen Lauketgüttinge laut. Ich stand in völliger Dunkelheit. Doch es war nicht nur Abwesenheit von Licht. Es war eine Dunkelheit mit Tiefe, mit Struktur, eine Substanz, die sich wie feuchtes Tuch an meinen Körper schmiegte. Mein Atem bildete keine Wolken, doch ich spürte jeden Zug in meinen Lungen wie scharfe Nadeln aus Eis. Ich hob die Hand, zitternd, und schaltete das Taschenlampenmodul an meinem Flammenwerfer ein. Ein schmaler Lichtkegel durchschnitt das Schwarz und offenbarte eine unnatürliche Welt. Ich stand in einem langen Korridor, dessen Wände aus pulsierendem, fleischähnlichem Material bestanden. Es sah aus, als hätten sich Wände aus meinem Elternhaus mit organischem Gewebe vermischt. Tapeten mit Adern, Türen mit Nägeln aus geborstenem Knochen. Der Boden unter mir war weich, fast schwammig, als bestünde er aus verdichtetem Rauch. Ich ging vorsichtig voran. Jeder Schritt schien das Dunkel um mich herum zu stören, als ob ich durch einen lebenden Körper wandere. Der Lichtkegel zitterte in meiner Hand, aber ich zwang mich weiter. Ich war nicht hergekommen, um zu zögern. Ich war hergekommen, um zu brennen. Dann hörte ich sie. Stimmen. Nicht laut, nicht klar. Sie klangen, als kämen sie aus einem Radio, das tief unter Wasser stand. Schluchzen, Schreie, manchmal Lachen, schief, verstörend. Ich erkannte eine davon. Es war die Stimme meiner Mutter. »Katzimir, hilf mir!« Ich erstarrte. Alles in mir schrie danach, dieser Stimme zu folgen, sie zu finden, sie zu retten. Aber ich wusste es besser. Der Nachtmann imitierte Erinnerungen. Er nutzte sie wie Lockrufe. Jeder, der ihnen folgte, kam nie wieder zurück. Ich bewegte mich weiter. Die Gänge verzweigten sich, wucherten in alle Richtungen wie Wurzeln eines toten Baumes. Ich blieb immer in Bewegung, folgte einem instinktiven Gefühl, das mir sagte, wo er war. Das Licht tanzte über Wände, die zu atmen schienen. Manchmal riss der Boden unter mir auf und ich sah darunter nichts. Kein Abgrund, kein Feuer. Nur Leere. Eine Leere, die leben wollte. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich eine Halle. Sie war riesig, gewölbt. Die Decke verlor sich in einem Nebel aus schwarzem Rauch. Überall standen verzerrte Möbelstücke, die an meine Kindheit erinnerten. Ein zerbrochener Schaukelstuhl, der Nachttisch aus meinem Zimmer, das alte Radio meines Vaters, aber alle waren auf groteske Weise verändert, verzerrt. Wie aus einem Fiebertraum herausgeschnitten und hier zusammengesetzt. In der Mitte der Halle stand er. Der Nachtmann. Er war größer als je zuvor. Über 2 Meter hoch. Seine Glieder lang wie die von Insekten, sein Rücken krumm, als wäre er zu schwer für seinen Körper. Aus seinem Schädel ragte ein Horn, halb gebrochen, und sein einziges rotes Auge glühte mit einer Intensität, die mir beinahe die Netzhaut verbrannte. »Du bist zurückgekommen«, krächzte er. Seine Stimme war nicht mehr nur ein Laut, sondern eine Präsenz, die sich in mein Bewusstsein grub wie ein Splitter aus Glas. Er trat näher. Der Boden unter ihm verfärbte sich. Rauch stieg auf. Schatten krochen aus seinen Füßen wie Tiere auf der Flucht. »Ich bin nicht mehr der Junge von damals«, sagte ich. »Und ich bin nicht allein.« Ich hob den Flammenwerfer. Die Düse richtete sich auf seine Brust. Mein Daumen ruhte auf dem Zünder. »Du willst mich vernichten?« Seine Stimme war amüsiert, aber dahinter lag etwas anderes. Furcht. »Ich will es beenden«, antwortete ich. Der Nachtmann fauchte, ein Laut, der gleichzeitig aus Hunger und Wut bestand. Dann bewegte er sich, schneller, als ich es für möglich gehalten hätte. Er raste auf mich zu, seine spinnenartigen Glieder rissen die Luft auf. Ich drückte den Abzug. Ein Strom aus flammendem Napalm schoss ihm entgegen. Der Lichtschein war grell, ein gleißender Strahl, der die Dunkelheit zerriss wie Papier. Die Flammen trafen ihn, und er schrie. Ein Schrei, wie ich ihn nie zuvor gehört hatte. Nicht nur Schmerz, nicht nur Wut. Es war der Schrei eines Wesens, das verstand, dass es sterben konnte. Seine Haut begann zu blasen. Fetzen schwarzer Substanz flogen durch die Luft, doch er blieb nicht stehen. Er warf sich auf mich, brennend, krallte sich an meinen Schultern fest. Seine Finger bohrten sich durch meine Kleidung, schnitten in meine Haut. Ich fiel rückwärts. Die Flammen leckten an uns beiden. Ich roch mein eigenes Fleisch, doch ich hielt durch. Ich drehte den Flammenwerfer, richtete ihn erneut auf seine Brust, drückte wieder und wieder. Die Halle verwandelte sich in ein Inferno. Feuer fraß das Fleisch der Schattenwelt. Der Nachtmann taumelte zurück, seine Gliedmaßen zuckten unkontrolliert. Dann fiel er auf die Knie, brennend, schmelzend. Sein Auge war das Letzte, was verschwand. Es glühte noch einen Moment, dann Stille. Die Welt erzitterte. Die Wände rissen auf, die Dunkelheit wich. Ich spürte, wie ich zu Boden stürzte. Nicht körperlich, sondern geistig. Alles drehte sich. Ich verlor das Gefühl für oben und unten. Für Realität. Dann kam das Licht. Grell, unbarmherzig. Ich verlor das Bewusstsein. Aber ich wusste, ich war nicht gestorben. Noch nicht. Als ich wieder zu mir kam, war es still. Eine gespenstische, drückende Stille, wie sie nur in der tiefsten Dunkelheit existiert. Ich lag auf dem Boden. Einem Boden, der aus Asche und geborstenem Stein zu bestehen schien. Mein Körper schmerzte an jeder Stelle. Die Haut meiner Arme war versengt, meine Kleidung klebte in Fetzen an meinem Körper. Der Geruch von verbranntem Fleisch, meinem eigenen, hing in der Luft wie ein letzter Warnruf. Ich wusste nicht, ob ich Minuten oder Stunden bewusstlos gewesen war. Vielleicht war es auch nur ein Herzschlag. Doch die Welt um mich war verändert. Die Halle, in der ich den Nachtmann in Brand gesetzt hatte, war kaum wieder zu erkennen. Die Möbel aus der Vergangenheit waren zu Kohle geworden, der Boden von Rissen durchzogen, aus denen rotes Licht pulsierte wie aus offenen Wunden. Rauch zog in Schwaden durch den Raum und die Luft war schwer von Verfall und Wahnsinn. Ich rappelte mich langsam auf. Der Flammenwerfer lag nur wenige Meter entfernt, sein Tank noch zur Hälfte gefüllt. Mit zittrigen Händen hob ich ihn auf. Jede Bewegung schmerzte. Meine rechte Hand war von Brandblasen übersät. Aber ich lebte. Und ich hatte ihn verletzt. Das wusste ich. Doch er war nicht tot. Ich hörte ihn, bevor ich ihn sah. Zuerst nur ein Kratzen. Dann ein keuchendes Atmen, wie das Röcheln eines Sterbenden, vermischt mit einem ekelhaften, schleifenden Geräusch.
Aus dem dichten Rauch formte sich seine Gestalt. Der Nachtmann kroch. Sein Körper war verkohlt, schwarz und rissig wie verbrannte Rinde. Flammen züngelten noch an seinem Rücken und von seiner rechten Schulter hing Fleisch in langen, dampfenden Fetzen. Doch sein Auge, dieses eine, blutrote Auge, brannte heller als je zuvor, nicht nur vor Wut, auch vor Furcht.
»Du hast mich verletzt«, gurgelte er.
Seine Stimme war nun ein heiseres Krächzen, das durch Mark und Bein fuhr. Ich hob die Waffe erneut, meine Muskeln protestierten gegen jede Bewegung. »Und ich werde es wieder tun«, er lachte, oder versuchte es. Ein nasses, rasselndes Geräusch, bei dem Blut, oder das, was seinem Blut glich, aus seinem verkrümmten Maul tropfte. Dann kam er auf mich zu, nicht laufend, springend. Ein langer Satz, begleitet von einem infernalischen Schrei, der die Mauern erschütterte. Ich wich zur Seite, rollte mich über den Boden, der wie schwelende Glut unter mir glühte. Er schlug mit seinen klauenartigen Fingern nach mir, schnitt mir durch den Oberschenkel. Blut schoss hervor. Ich schrie, aus Schmerz und Zorn zugleich, und feuerte im Reflex einen weiteren Strahl Napalm ab. Die Flammen erfassten seine linke Seite, versenkten ihn erneut. Seine Haut platzte, seine Stimme überschlug sich in einem gequälten Wimmern. Er taumelte, prallte gegen die Wand, riss sich selbst große Brocken der Substanz aus dem Leib, um das Feuer zu ersticken. Ich nutzte den Moment, hob den Flammenwerfer höher und ging in den Angriff über. »Das ist für meine Mutter«, rief ich, während ich einen weiteren Schwall Napalm auf seinen entstellten Körper lenkte. Er brüllte. Die Halle begann zu beben. Risse durchzogen die Decke, aus der schwarze Flüssigkeit tropfte, dick und schwer wie Öl. Die Realität schien zu wanken, sich zu biegen unter der Last dieses Duells. Der Nachtmann rappelte sich ein letztes Mal auf, sein ganzer Körper in Flammen gehüllt, seine Silhouette tanzend im Licht des Feuers. Er stürzte sich auf mich, diesmal direkt. Ich konnte ihm nicht mehr ausweichen. Er traf mich, schleuderte mich gegen die Wand. Ich verlor den Flammenwerfer. Er schlug mir aus der Hand und schmetterte mich mit solcher Gewalt gegen den Stein, dass ich kurz das Bewusstsein verlor. Als ich wieder zu mir kam, kniete er über mir, sein entstelltes Gesicht so nah, dass ich den Verfall seiner Haut riechen konnte. »Du gehörst mir«, hauchte er. Dann geschah es. Sein Arm, glühend und schwärzlich vernarbt, senkte sich, um meine Kehle zu packen, doch sein Ellbogen streifte mein Silberkreuz, das noch immer um meinen Hals hing. Ein Zischen, ein gellender Schrei. Sein Arm zuckte zurück, als wäre er in siedendes Öl getaucht. Rauch stieg auf. Ich griff nach dem Kreuz, hielt es ihm direkt ins Gesicht. Seine Haut begann zu kochen. Blasen bildeten sich, platzten auf und schwarze Flüssigkeit spritzte auf meine Brust. Ich spürte den Schmerz nicht mehr, nur den Rausch des Widerstands. Ich stieß ihn zurück, kroch zu meinem Flammenwerfer, umklammerte ihn mit beiden Händen. »Jetzt stirb«, schrie ich und entfachte einen finalen Feuerstrahl. Er traf ihn direkt. Brust, Kopf, Bauch, alles wurde von loderndem Napalm bedeckt. Der Nachtmann geriet ins Wanken, dann fiel er, brennend, schmelzend, kreischend, rückwärts gegen eine der Wände. Sie öffnete sich, nicht wie eine Tür, sondern wie ein Schlund. Ein schwarzer Abgrund tat sich auf. Tentakelartige Schatten zogen sich über den Boden, rissen den Nachtmann an seinen brennenden Gliedmaßen zurück. Er klammerte sich an den Rand, schrie unverständlich, flehte in einer Sprache, die ich nicht kannte. Doch er hatte verloren. Mit einem letzten gurgelnden Laut riss der Abgrund ihn in sich hinein. Dann Stille. Der Raum kühlte schlagartig ab. Die Risse im Boden schlossen sich. Der Rauch verzog sich. Das flackernde Licht verblasste. Ich stand allein in der Halle, schwer atmend, verbrannt, aber lebendig. Der Nachtmann war verschwunden. Zum ersten Mal in meinem Leben war die Dunkelheit einfach nur das. Dunkelheit.
Ich weiß nicht mehr, wie ich aus seiner Welt entkommen bin. Vielleicht war es die Zerstörung seines Körpers, die das Tor zurücköffnete. Vielleicht hatte er mich mit seinem letzten Atemzug ausgespien, wie etwas, das selbst dem Dunkel zu verdorben erschien. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Aber was auch immer es war, ich fand mich wieder in meinem alten Kinderzimmer. Der Flammenwerfer lag qualmend neben mir, halb geschmolzen. Der Teppich unter mir war angebrannt, mit schwarzen Schlieren durchzogen, als hätte sich das Schattenreich in der Materie eingebrannt. Die Luft war erfüllt von beißendem Rauch und ozonartigem Gestank. Ich lag am Boden, zitternd, meine Haut verkrustet, meine rechte Hand verkohlt und taub. Ich wollte aufstehen, aber mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Die Glieder schmerzten wie nach 1000 Nadeln. Die Hitze, das Feuer, der Kampf, alles hatte seinen Tribut gefordert. Ich hatte gesiegt, ja, aber nicht ohne Preis. Mit letzter Kraft robbte ich zur Kommode, an der noch immer der alte Landhaustelefonanschluss installiert war. Ich kippte das Gerät zu mir herab. Der Hörer schlug mir gegen die Stirn. Mein Blick war verschwommen, doch ich schaffte es, den Notruf zu wählen. »Hilfe«, flüsterte ich, kaum hörbar. »Ich bin verletzt. Es tut weh.« Eine weibliche Stimme antwortete, doch ich konnte die Worte kaum verstehen. Die Dunkelheit kehrte zurück. Diesmal keine feindliche, sondern die Erschöpfung, die mich forttragen wollte wie ein sanfter Fluss. Ich versuchte, wach zu bleiben, aber mein Körper war bereits auf dem Weg ins Nichts. Als ich erneut die Augen öffnete, war ich nicht mehr im Haus. Ich lag in einem Krankenhausbett, angeschlossen an Maschinen, die in regelmäßigen Abständen piepsten. Meine rechte Hand war bandagiert, oder was davon übrig geblieben war. Nur drei Finger hatten überlebt. Der Rest war entfernt worden, verbrannt bis auf den Knochen. Meine Brust war mit Verbänden bedeckt, meine Haut zerschmolzen, vernarbt, geflickt. Ein Arzt sprach mit mir. Ich verstand ihn nur bruchstückhaft. Verbrühungen zweiten und dritten Grades, schwerer Schock. Wunder, dass Sie überlebt haben. Ich lachte. Es klang mehr wie ein Husten. Ein Wunder, wiederholte ich tonlos, oder ein Fluch. In den Wochen danach sprach niemand von dem, was geschehen war. Die Polizei notierte Brandursache ungeklärt, keine weiteren Opfer. Niemand sprach vom Nachtmann. Niemand erwähnte die Spuren im Zimmer, die Kratzspuren an den Wänden, das verbrannte Holz mit den seltsamen, in sich verdrehten Mustern. Doch ich wusste es. Ich wusste, was ich getan hatte. Ich hatte das Wesen, das meine Familie seit Generationen gequält hatte, in seinem eigenen Reich verbrannt. Ich hatte ihn besiegt. Aber nicht ohne Konsequenzen. Nach meiner Entlassung kehrte ich nicht zurück in das alte Haus. Ich ließ es abreißen. Kein Raum, keine Erinnerung sollte je wieder jemandem schaden. Ich ließ das Grundstück schleifen, überpflanzen, mit Erde bedecken. Nichts blieb. Kein Fundament, kein Schrank, kein Tor. Doch in der Nacht höre ich ihn manchmal noch. Ein Flüstern in den Träumen, ein Kratzen an der Wand, ein roter Lichtpunkt im Spiegel, wenn das Badezimmerlicht flackert. Vielleicht ist er wirklich tot. Vielleicht ist das nur mein Verstand, der sich weigert, loszulassen. Oder vielleicht hat der Nachtmann nie nur in meinem Haus gelebt. Vielleicht wohnt er in etwas Tieferem, in uns. Ich habe überlebt. Ich habe gerecht. Ich habe verbrannt. Doch jede Nacht, wenn ich meine Augen schließe und die Dunkelheit kommt, spüre ich, dass ich ihn nicht nur zerstört habe. Ich bin ein Teil von ihm geworden. Und das Licht reicht nicht immer.